Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Die Hochschule vor der Tür. Welche Zukunftsforschung macht sie und wie kann das der regionalen Wirtschaft helfen? Darüber möchte ich heute sprechen mit Professor Dr. Liane Haag, Wirtschaftsinformatikerin und Dekanin der Fakultät Management, Kultur und Technik der Hochschule Osnabrück. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Chefsachen. Ja, Liane, Dekanin der Fakultät Management, Kultur und Technik der Hochschule Osnabrück, das ist ja so ein typischer Universitätsbegriff. Darf ich das einfach so übersetzen, dass du Leiterin des Campus Lingen bist?
Genau, so ist es. Also im Prinzip, ein Kollege von mir sagt immer, ich bin die Standortkommandeurin. Der ist immer so ein bisschen im Militärischen. Genau, also ich bin sozusagen die Leitung der Fakultät, eine von 4 Fakultäten und einem Institut, was wir in der Hochschule Osnabrück eben haben. Und wir sind am Außenstandort Lingen. Und der gesamte Campus Lingen ist diese Fakultät. Mhm. Wir sind sehr interdisziplinär, das spiegelt sich im Namen wider. Management, Kultur und Technik, das reicht von Ingenieurswissenschaften wie allgemeinem Maschinenbau über BWL und Kommunikationswissenschaften und Management bis hin zu Theaterpädagogik, deswegen eben auch Kultur.
Ja, ein sehr breites Spektrum.
Ja.
Und wie viele Studierende gibt es denn da eigentlich so in Lingen?
Also aktuell sind wir so ungefähr 2300 Studierende. Plus eben die Mitarbeitenden, so ungefähr 150. Also es ist schon nicht ganz so klein.
Also wir sind extrem. Für so einen Standort wie Lingen ist das ja schon eine Hausnummer, nicht?
Ja, wir sind auch gut gewachsen. Mhm. Also bevor wir umgezogen sind in die neuen Hallen am Bahnhof, das war ja 2012, waren wir ja verteilt über 5 Gebäude ungefähr. Da waren wir bei knapp 1400. Geplant war das Ganze für 1600. Und dann sind wir nochmal gut gewachsen und wir haben guten Zuspruch aus der Region. Klar, es gibt immer mal auch einen kleinen Knick, das darf man auch nicht verheimlichen. Wir waren auch schon mal 2500, das ist der demografische Wandel, der auch an uns nicht vorbeigeht. Aber ja, mit dieser Zahl sind wir recht konstant und auch sehr glücklich.
Ja, du sagtest gerade so, das neue Gebäude am Bahnhof, also muss man eben erklären, für die, die da noch nicht so vertraut sind, das ist die ehemalige Halle 1 des sehr ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks, ein denkmalgeschütztes Gebäude, was komplett umgekrempelt worden ist. Und also, ich war jetzt ein paar Mal drin, ein tolles Campusgebäude geworden ist, ne?
Ja, wir haben so ein Haus-in-Haus-Konzept tatsächlich. Mhm. Das ist das Wunderbare. Also außen die alte Hülle, da wo Industrie 1.0 mal stattgefunden hat. Wir haben auch so ein paar Bilder aufgehängt. Da machen wir jetzt Industrie 4.0, sage ich immer so ganz gerne. Viele architekturgeschützte Elemente da drin tatsächlich, aber auch neue Gebäude mit energieeffizienten Gebäuden. Wir haben Geothermie beispielsweise, verbrauchen sehr, sehr wenig Energie an der Stelle, weil wir das nutzen können und sind natürlich mitten in der Stadt im Herzen sehr verkehrsnah angebunden. Das ist ein wunderschöner Standort für uns hier.
Also direkt am Bahnhof, direkt an der Mobilität dran, sozusagen Busbahnhof direkt. Also für die Studierenden, die ja nicht alle in Lingen wohnen, ist das auch super zu erreichen.
Richtig? Genau, also wir haben sehr viele, die auch einpendeln aus dem Großraum Osnabrück, aber natürlich auch aus der Grafschaft und aus den umliegenden Gebieten. Also von daher ist das mit dem Busbahnhof und dem Bahnhof schon ganz wichtig, auch für die Personen, die dort arbeiten natürlich.
Mir läuft ja immer so ein ganz kleiner Schauer im Rücken, wenn ich da reingehe, weil ich habe da mal gearbeitet. Da war es aber noch Industrie 1.0 oder 1.5 vielleicht.
Okay.
Ja, ich musste fürs Studium musste ich mal ein längeres Metallpraktikum machen und das waren so die letzten Zuckungen des Eisenbahnausbesserungswerks, da habe ich da gearbeitet. Und der alte Kran, der da oben ist und so, da bin ich überall drauf rumgeturnt. Also das kenne ich alles.
Wow.
Aber bevor wir jetzt ganz ins Schwärmen kommen, wollen wir uns doch auf die Hochschule vielleicht mehr konzentrieren. Ja. Du bist Wirtschaftsinformatikerin. Als Dekanin hast du ja eine Verwaltungsaufgabe zunächst mal. Aber du hast auch einen Lehrstuhl.
Ja, also Lehrstühle haben wir halt nicht an der Hochschule tatsächlich. Ach. Also ich habe eine Professur für Wirtschaftsinformatik, so wie eben andere Kollegen. Wir schließen uns zu Profilfeldern zusammen, genau. Und ja, das ist natürlich meine Leidenschaft, auch als MINT-Frau. Das ist ganz klar. Das sind auch die Themen, die ich über 15 Jahre jetzt verfolgt habe. Ich habe aber vorher auch eine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau. Also bin auch sehr bodenständig mal angefangen, habe ein BWL-Studium noch vorweg. Also von daher ist das jetzt nicht ganz, ich habe sehr lange in der Verwaltung auch gearbeitet, neben dem Studium. Das ist jetzt nicht so eine ferne Aufgabe für mich, wenn ich jetzt plötzlich Verwaltungschefin bin. weil ich viele Bezüge habe. Und Wirtschaftsinformatik ist ja eh so aufgestellt, dass wir uns ständig in neue Domänen einarbeiten. Also
ja, aber Aufgabe von Hochschule ist ja allgemein gesprochen Forschung und Lehre. Und ihr forscht auch in Lingen, aber doch, soweit ich das weiß, relativ praxisbezogen.
Ganz genau. Also es ist sogar eigentlich andersrum. Es ist Lehre und Forschung. Lehre ist immer das höchste Gut. Mhm. Wir in Lingen sind tatsächlich sehr breit auch in der Forschung aufgestellt. Wir sind sehr angewandt. Also Hochschule nennt sich ja heute auch Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das unterscheidet diesen Campus Lingen einfach auch noch so ein bisschen von den restlichen Fakultäten, sind sehr eng mit der Wirtschaft verbunden in der Region. Mhm. Und das ist natürlich über die Vereinigung, wie zum Beispiel die Wirtschaftsvereinigung hier in der Grafschaft, ganz besonders der Fall, wie auch Wirtschaftsverbände etc., was am Emsland und drumherum ist, Emsachse, also auch drüber hinaus, weit in den Norden. Aber dadurch haben wir sehr viele Kontakte mit Unternehmen. Und das ist uns auch wichtig, weil wir wollen eigentlich nicht nur für die Schublade irgendwas produzieren, wenn wir forschen, sondern wir wollen das in die Anwendung bringen. Mhm. Und das spiegelt sich dann auch in der Lehre wieder. Mhm. Also, weil Studierende brauchen Anwendungsbezug in der Ausbildung sozusagen, damit sie hinterher auch nicht irgendwie aus einem Elfenbeinturm der reinen Theorie plötzlich in die Praxis fallen.
Ja, lass uns das vielleicht mal an einem praktischen Beispiel erläutern. Mhm. Also ihr forscht auch gerade in deinem Bereich da an digitalen Themen, an künstlicher Intelligenz. Wie ist das praktisch zu verstehen?
Ja, also wir haben ein relativ neues Laborgebäude, wo wir sogar interdisziplinär zusammenarbeiten. Ich bin jetzt beispielsweise in einem Laborbereich auch, der heißt digitalisierte Wertschöpfung. Das ist erstmal ein sperriger Name, der verbindet aber zum Beispiel Ingenieurswesen auch mit Informatik, wie das eben heute auch draußen gelebt wird. Da ist ein Kollege, der macht Robotik. Wir haben aber auch Kollegen, die noch tiefer in die KI einsteigen. Ich bin immer sehr unternehmensnah, was Prozesse betrifft, was so klassische Anwendungssysteme betrifft, wie ERP-Systeme oder sowas, die man ja auch braucht, also Software menschennah. Und das haben wir dann als Modellfabriken gemeinsam in einem Labor und testen das dann auch aus, beziehungsweise proben das dann auch mit Unternehmen oder haben ein Testszenario im Labor, was wir später auf Unternehmenskontexte übertragen.
Mhm. Nun werden ja diese digitalen Modelle in der Wirtschaft immer mehr propagiert und auch angewandt. Da gibt es ja so ein bisschen eine Zweiteilung. Die einen, die sagen, das müssen wir unbedingt machen, und die anderen sind sehr vorsichtig und sagen, ach, das haben wir eigentlich immer anders gemacht. Mir ist ein Beispiel bekannt, ihr habt einen digitalen Zwilling eines Produktionsprozesses erstellt. Für Krone in Werlte.
Ja, also für Brücken, also das Krone-Werk Brücken in tatsächlich Herzlake. Und genau, das war jetzt ein sehr großes Forschungsprojekt, was jetzt gerade zum Abschluss kommt, wo wir eben erst in kleinen Szenarien, in Laborszenarien das ausprobiert haben und dann im Werk tatsächlich umgesetzt haben jetzt. Das war über 3,5 Jahre gefördert, eben auch durch das BMWK. Und
das was?
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, beziehungsweise Energie. Das nennt sich ja öfter mal um. Im Moment ist es BMWE, genau, Energie. Hm. Und genau, und das hat es jetzt mal Krone auch möglich gemacht, in einem Werk, wo das vielleicht noch gar nicht sonst dran gewesen wäre, sich den Produktionsprozess näher anzuschauen und weiter zu digitalisieren.
Also das sind im Grunde immer so Prozessoptimierungs.
Genau, mit Prozessen geht's los. Ich sag ja immer liebevoll, ich bin die Prozesstante bei uns.
Das merken wir uns.
Ja, weil letztendlich darunter, da ist eben auch die Schnittstelle zum Menschen. So, und dann muss ich halt schauen, welche Technologien kann ich darauf anwenden. Und wenn wir jetzt, in diesem Fall haben wir einen digitalen Zwilling gebaut. Ein digitaler Zwilling ist letztendlich ein Abbild in der digitalen Welt dessen, was real dort passiert.
Also da werden, ich glaube, Anhänger werden da gebaut, soweit ich weiß. Ja, genau. Trailer. Und jetzt stelle ich mir das praktisch vor. Da gibt es zwei große Stahlträger, aus denen wird irgendwann mal ein Fahrgestell. Und auf das Fahrgestell kommt ein Aufbau und dann habe ich einen Anhänger. Was muss ich daran jetzt digitalisieren?
Genau, wir haben diese ganzen Abläufe, die es dort gibt, mit den Arbeitsplätzen und auch den Schritten, die dort gemacht werden, im Prinzip in einem digitalen Modell nachgebaut. Mhm. Das Ganze findet ja nicht nur dort eben in der Werkstatt statt oder in der Produktionshalle, sondern dahinter gibt es ja auch noch Informationssysteme, da ist ein Auftrag irgendwo, da sind Materiallisten, da sind Stücklisten, was dort verbaut wird, da sind Arbeitspläne, aus denen hervorgeht, wie zum Beispiel Personal eingesetzt wird. So, und wenn ich das alles zusammenfüge zu einem Modell, dann kann ich nachher bis in Echtzeit sehen, was, wie, wo passiert. Und wenn es jetzt zum Beispiel zu Störungen kommt im Produktionsprozess, ein Material ist nicht am richtigen Ort oder eine Maschine ist auf Störung, dann kann ich viel schneller agieren. So, daraus kann ich natürlich perspektivisch auch ableiten, wann ist dieser Trailer fertig, ist er vielleicht sogar schneller fertig, kann ich noch vielleicht einen neuen Auftrag annehmen oder ähnliches.
Und ich kann vielleicht sehen, die Maschine hat, was weiß ich, theoretisch gesehen oder statistisch gesehen alle 2500 Stunden irgendeine Störung. Also kann ich vielleicht sogar schon meine mein Störungsmanagement darauf abstellen, halt, bald wird da wieder was kommen, guck mal lieber nach. Oder
genau, der Fachbegriff ist Predictive Maintenance, das ist vorausschauende Wartung auf Deutsch.
Jetzt weiß ich das auch.
Ja, genau, da schauen wir halt zum Beispiel dann, okay, wenn die bei 2500 immer eine Störung hat, dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir vielleicht bei 2400 Stunden einfach mal eine Wartung machen. Das heißt, damit diese Störung gar nicht erst auftritt, zum Beispiel. Mhm. Oder auch bei Aetna war es jetzt noch so, dass wir auch ein höheres Ziel hatten, nämlich Energieeffizienz.
Was ist Aetna?
So heißt das Projekt, was wir gemacht haben mit Krone. Mhm. Und das ist so eine Kurzform für Edge-Datenwirtschaft in der Automobilwirtschaft. Und da ging es eben auch darum, Energie einzusparen.
Wir müssen immer alles erklären. Edge-Daten ist auch ein spannender Begriff.
Edge Computing, genau, war eigentlich schon ein bisschen aus dem Fokus gerückt, tatsächlich. Edge heißt ja, ist ein englisches Wort, heißt auf der Kante, am Rand. Dort, wo eben das geschehen ist. Und wir hatten eigentlich über die Zeit so ein bisschen die Tendenz gehabt, die Rechner, Computer etc. so ein bisschen aus dem Produktionsgeschehen zu entfernen. Mhm. Ja, das hat gewisse Gründe, weil das gibt da Staub, da gibt es Schmutz und generell auch mit dem Netz und so weiter. Das heißt, man hat immer schon versucht, möglichst wenig von diesen Geräten oder der Vorverarbeitung dort stattfinden zu lassen. Das braucht ja auch eine gewisse Leistung, sondern hat das in die Cloud verlagert, Cloud Computing. Ja, in die große, unbekannte Wolke auf irgendeinen Server, der irgendwo steht. Hat aber auch wieder gewisse Nachteile, nämlich wir brauchen eine gute Anbindung zum Beispiel an diese Cloud-Internet. Haben wir auch nicht überall. Mhm. Sind wir ja hier ganz gut dran, ne? Neue Internetknoten und so, sage ich mal, Stichwort. Aber dann gibt es ja auch noch so dieses Thema der Datensouveränität. Das heißt, wo liegen meine Daten eigentlich? Und unsere Unternehmen in der Region sind ja auch so kleine Hidden Champions. Das heißt, es geht schon auch darum, die Daten und das Wissen zu schützen gegenüber zum Beispiel auch Spionageangriffen etc.
So, wird immer wichtiger.
Edge kann da zum Beispiel helfen, indem wir halt eine Vorverarbeitung machen vor Ort. Und diese kleinen Geräte, die sind mittlerweile sehr, sehr klein geworden, die machen das möglich und ermöglichen uns halt eine Datenvorverarbeitung dort zu machen, wo die Daten anfallen, auch zu abstrahieren, beispielsweise für eine KI und dann nur einen Extrakt davon tatsächlich über die Netze zu schieben.
Also im Grunde nur den Datensatz oder den Datenanteil weiterzuschicken zur Weiterverarbeitung, den ich tatsächlich brauche. Und das auszusortieren an vielen Daten, was vielleicht anfällt, aber was ich gar nicht nutze oder nutzen kann.
Genau, oder ich nutze das tatsächlich auch schon. Auf dem kleinen Gerät findet die Verarbeitung statt sozusagen und ich habe schon die Komprimierung davon. Auch das natürlich, ne? Weil wir sind natürlich, wenn wir Digitalisierung durchführen, konsequent sammeln wir eine Menge Daten ein. Mhm. Und dadurch haben wir nachher nicht nur so ein bisschen Daten, sondern wir reden schon von Datenströmen und die muss man halt auch gewährleisten. Und von daher ist es halt eine Möglichkeit, um das ein bisschen zu entlasten. Und die Kombination ist es. Also die Cloud brauchen wir trotzdem, also ist super spannend und wichtig. Aber die Edge ist halt der zusätzliche Einsatz, um dort ein bisschen Struktur reinzubringen, sage ich jetzt mal salopp.
Ist das auch eine neue Form von Refa? Mal gucken, was der Mann arbeitet und ob der vielleicht noch intensiver arbeiten kann, weil man.
Also darum ging es also in diesem Fall Krone überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich, wir haben zum Beispiel Action Recognition an einer Stelle installiert. So, jetzt muss ich Action Recognition erklären. Die Action ist halt die Aktion. Und Recognition ist die Erkennung. Das heißt, da wird mit Kameras im Prinzip die Tätigkeit aufgenommen. Mhm. Das war in einem Bereich, in dem man sonst sehr, sehr schwer Daten erfassen kann. Zum Beispiel im Bereich von Schweißen. Und da ist die Person, die ja eine hohe Schutzausrüstung auch trägt, das ist ja ein sehr anspruchsvoller Arbeitsplatz, muss dann natürlich aber die Zeiten melden. Wann starte ich den Auftrag, wann ende ich, damit der Nächste, der danach kommt, weiß, wann ist das fertig, wann kann ich das bearbeiten. So, und das sind so typische Handarbeitsplätze, die gibt es in ganz vielen Unternehmen. Das kann auch manchmal nur eine Montage sein oder ähnliches, das muss nicht immer schweißend sein. Das sind so ein bisschen Blackboxes. Und in der Zeit weiß das Unternehmen nicht, wie ist da der Status und was passiert da. Genau. Und wenn wir dort diese Kameras einsetzen, dann können wir runterbrechen mit unseren Modellen, welche Handarbeitung er gerade macht. Hat er einen Akkuschrauber in der Hand oder in dem Fall, was schweißt er, an welcher Stelle ist er? Und wir abstrahieren absichtlich von der Person. Es geht überhaupt nicht um die Person, geht zur Krone nicht. Die sind stolz auf ihre ganzen Mitarbeitenden. Das ist total wichtig. Sondern es geht nur darum, eben zu wissen, was passiert, wann, wie, wo. Also den Prozess zu steuern. So. Und persönliche Verteilzeiten, wie wir sagen, ne, was in der Refa so ist, oder es schneller zu machen, ist eigentlich nicht das Problem. Sondern tatsächlich zu wissen, und auch den Mitarbeitenden zu entlasten von dieser täglichen Rückmeldetätigkeit. Mhm. Das ist nämlich sehr aufwendig.
So, jetzt hast du gesagt, das Projekt läuft schon 3 Jahre oder gut 3 Jahre. Da sind die Studierenden also eingebunden, die das begleiten, die Daten wahrscheinlich auswerten oder was machen die da?
Wir haben auch Studierende eingebunden an einigen Punkten sicherlich. Das ist natürlich ein richtiges Forschungsprojekt gewesen in diesem Fall. Das ist so sozusagen die höchste Stufe, die wir gemeinsam machen können. Mhm. Tatsächlich, da gibt es dann auch Projektmitarbeitende, die auch eine Promotion anstreben und ähnliches. Da sind wir auch selber sehr viel vor Ort. Aber wir haben natürlich auch punktuell Studierende eingebunden in diese Aufgabenstellung. Und es ist natürlich auch ein schöner Use Case, um immer wieder zu zeigen in der Lehre, wie funktioniert das? Das ist nicht nur Theorie, was wir euch erzählen, oder wie bildet sich das letztendlich tatsächlich in der Realität aus?
Und nun geht das Projekt dem Ende entgegen. Mhm. Es gibt also ein Ergebnis irgendwann. Was machen wir dann damit?
Also tatsächlich ist es im Einsatz. Mhm. Das ist, das waren ja prototypische Umsetzungen an verschiedenen Stellen, und die Prototypen sind da jetzt so einen hohen Greifegrad, dass sie tatsächlich in den Produktivbetrieb gehen. Also
ja, aber doch wahrscheinlich dann irgendwann nicht nur bei Krone, sondern...
Genau, also ja. Die Technologie dahinter ist in großen Teilen tatsächlich Open Source an sehr vielen Stellen. Da sind ja auch andere Partner noch beteiligt, die Jade-Hochschule, das Office beispielsweise. Ja, und wir haben alle dafür gesorgt, dass wir Open Source Technologien einsetzen. Die publizieren wir auch, die sind auch über die Projektwebseite beispielsweise einsehbar oder auch bei uns jetzt momentan zu erfragen, kein Problem. Und können eben auch in anderen Unternehmen jetzt eingesetzt werden.
Also von den Erkenntnissen, die ihr da gewonnen habt, können andere, was weiß ich, ein Maschinenbauer oder so, kann da auch von profitieren.
Ja, und nicht nur ein Maschinenbauer. Also man kann ja jeden Teil für sich nehmen. Also ich habe jetzt nur so 2, 3 Teile beschrieben. Es gibt noch mehr Projektanteile. Und die sind auch für andere Unternehmen total relevant momentan. Also das ist, deswegen ist es ein Leuchtturmprojekt, weil man sagt, okay, der Große, wenn der das schafft, auf der einen Seite sowas Komplexes so umzusetzen, dann ist das schon mal so ein Signal. Wir wollen aber bewusst auch damit darstellen, dass es auch transportierbar ist auf die Kleinen. Also das ist auch keine Frage von Größe unbedingt.
Das Thema digitaler Zwilling wird ja auch sehr stark in der Baubranche zurzeit gehypt. Also da heißt das BIM, nicht?
Genau.
Building Integrated Management. Und das ist auch oder soll auch ein Schwerpunkt werden an dem Campus berufliche Bildung, den wir hier in Nordhorn haben oder anstreben.
Ja.
Ich weiß nicht so genau, wo jetzt gerade der Realisierungsstand ist. Das Lernzentrum ist im Bau, das Innovationszentrum aus meiner Sicht sozusagen das eigentliche Herz des CBB, das ist noch in der Planungsphase, aber es ist klar, was da so inhaltlich passieren soll. Und da seid ihr als Hochschule auch eingebunden oder Kooperationspartner?
Ja, wir haben relativ früh schon eine Kooperation mit dem CBB geschlossen. Haben wir vorher schon mit den beruflichen und gewerblichen Schulen zusammengearbeitet, GBS, KBS und so weiter. Da gibt es schon auch ein bisschen eine Historie. Und dann haben wir das natürlich aufgebaut, also integriert in den CBB. Wir beraten zum einen, was man machen kann an der Stelle. Wir werden auch sicherlich mal als Experten im Lernforum auftauchen, um eben dort vielleicht auch zu schulen. Wir sind jetzt ja schon an einigen Stellen auch mit Lehrkräften dort im Gespräch. Wir haben beispielsweise, wenn wir wieder auf Aetna referenzieren, da brauchten wir einmal Modelldaten. Die haben wir in der Werkstatt der GBS aufgenommen mit Schülern der GBS, der berufsbildenden Schulen. Dann haben wir das bei uns im Labor nochmal nachgebaut und dann haben wir das in echt bei Krone nachgebaut. Also so weit gehen solche Kooperationen tatsächlich auch bis in die Grafschaft und bis in die Schulen. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das so machen können. Und ja, das Innovationsforum wird sicherlich auch nochmal ein ganz spannender Teil werden. Da sind wir auch jetzt so ein bisschen beratend noch tätig, wie man das vielleicht umsetzen könnte, weil wir ja auch ein neues Laborgebäude gebaut haben. Und man eben so multifunktionalen Raum ja auch braucht. Und da soll natürlich auch ja so eine Art Makerspace und so entstehen, ja, dass Schüler auch innovativ werden können.
Ja, also man stellt sich ja als Außenstehender vor, Wunschvorstellung, die Hochschule ist da ständig angebunden und nicht nur in einzelnen Projekten, sondern sozusagen dauerpräsent. Gleichwohl haben wir es da ja mit einer anderen Zielgruppe zu tun. Da haben wir Berufsschüler erstmal, obwohl man ja gerne darüber hinaus möchte. An der Hochschule haben wir Studierende. Aber diese Brücke hinzukriegen, dass man also den Studierenden einerseits sozusagen eine Praxisrückkopplung erleichtert und den Auszubildenden andererseits den Ausblick auf höhere Anwendungen auch ermöglicht und eine größere Ausbildungsbandbreite ermöglicht, das wäre ja die ideale Kooperation. Sind wir da schon auf dem Weg oder?
Ja, also auf jeden Fall aus Sicht der Schulen zur Hochschule. Also wir führen zum Beispiel auch Praktika konkret für das GBS seit Jahren durch für die 11. Klassen. Die 11. sind ja dann auch auf dem Weg zu einem noch höheren Abschluss. Da kommt natürlich der Studienort Lingen, Campus Lingen auch in Frage. Mhm. Und das machen wir schon seit vielen Jahren, dass wir dort von einer Woche bis zu also unterschiedlichen Tagen das reservieren. Sie sind immer Gast natürlich bei uns beim Schuleninformationstag, aber auch gezielt andere Veranstaltungen, die wir dort zusammen machen. Wir haben auch einen Kollegen, der beispielsweise Projekte mit der KBS wieder durchführt. Also da gibt es schon enge Kooperationen. Gerade da, wo er jetzt tätig ist, da geht es um Eye-Tracking im kaufmännischen Bereich. Da gehen Studierende und Lehrende von uns dann dort an die Schule wiederum. Oder da, wo wir beim Forschungsprojekt jetzt, das war jetzt auch mal so eine Besonderheit, dass unsere Leute dann halt von den Berufsschülern richtig was mitgenommen haben, andersrum. Also wir versuchen eben auch schon aufzuzeigen, dass es danach noch eine andere Welt gibt. Man kann ja eben auch mit der Berufsausbildung und Berufserfahrung irgendwann auch studieren. Also wenn man das möchte natürlich. Ja, und die Unternehmen profitieren natürlich auch davon. Ja,
ja, ein Nebenaspekt ist vielleicht noch so das Networking. Also es wird ja immer wichtiger, dass man Kontakte hat überall hin. Das wird auch für junge Menschen, die in der Ausbildung sind, immer wichtiger. Egal, ob sie nun an der Hochschule oder eine betriebliche Ausbildung machen. Das ist ja so ein Gedanke auch des CBB, dafür sozusagen eine Plattform zu schaffen, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Aber das ist ja erstmal als Theorie. Also praktisch ist es so, dass ich als Auszubildender auch mit dem Studierenden irgendwie, ja was weiß ich, einen Kaffee trinke und dabei mal feststelle, was man so für gemeinsame Erfahrungen macht oder wie man in Betrieben so den Berufsalltag erlebt, ne?
Ja, also ich glaube, die Ebene werden wir insbesondere auch spielen können, wenn das Lernforum eröffnet wird. Da ist ja im Oktober letztendlich auch die Eröffnung schon geplant. Der Bau ist ja schon ziemlich weit. Und da können wir natürlich solche Formate auch einfach mal auf der Ebene Studierende und Schüler zusammenbringen. Das können wir überlegen.
Und das CBB dient ja letzten Endes dazu, die Qualität von Ausbildung und die Attraktivität von Ausbildung zu erhöhen. Du hast eben schon mal gesagt, bei euch ist auch die Zahl der Studierenden leicht rückläufig gewesen, weil wir den demografischen Wandel einfach haben. Es gibt nicht mehr so viele junge Menschen.
Ja.
Aber letzten Endes interessiert natürlich die Unternehmen, was haben wir davon? Wie werden unsere jungen Menschen ausgebildet, ist das eine. Aber wie können wir technisch profitieren, indem wir auch in unserem Unternehmen Prozesse verbessern? Wie kann die Hochschule da zusammenarbeiten?
Also da ist immer ein guter Anlaufpunkt hier in der Grafschaft die Wirtschaftsvereinigung. Wir arbeiten da seit Jahren erfolgreich mit zusammen. Wir haben mittlerweile auch viele Veranstaltungsformate schon gemeinsam bespielt. Das läuft meistens unter dem, also zum Beispiel im Forum Digitalisierung. Ich bin selbst auch im Juni bin ich selber auch wieder dabei. Die Kollegen waren auch schon da. Thema digitale Zwillinge. Robotik ist natürlich ja auch ein wichtiges Thema hier auch in der Grafschaft. Wir haben ja die Roboterfabrik hier und dort, wir haben auch eben Kollegen, die sich damit beschäftigen. Wir haben jetzt zusammen mit der Ems-Achse dann ja nochmal das Forum für Produktion und IT wieder in Nordhorn. Das ist ja mal wechselweise in Lingen und in Nordhorn, jetzt im Mai wieder hier. Und da sind wir natürlich auch als Hochschule vertreten, ganz klar. Das ist ein Selbstverständnis. Und umgekehrt natürlich auch, wenn das bei uns stattfindet. Und da kommen eben auch die Unternehmen zusammen. Ja, und also ein Punkt ist immer, wenn man gar nicht weiß, wie man in die Hochschule rankommt, dann meldet man sich eben bei der Wirtschaftsvereinigung und die stellen auf jeden Fall den Kontakt her, aber sie können sich auch gerne immer an uns wenden. Wir haben eine offene Tür und wir haben viele Veranstaltungen, wo wir eben auch die Türen öffnen, beispielsweise Open Labs ist meistens im November, Da kann man auch direkt in die Labore reinschnuppern. Da war letztes Jahr der Arbeitskreis Wirtschaft aus der Grafschaft da und hat sich das angeschaut. Das ja, war auch sehr schön.
Aber die Hochschule ist keine Unternehmensberatung. Also die geht nicht zur Firma XY und sagt, da habt ihr das und das Problem, das müsst ihr so und so lösen.
Nein, das ist also nicht unsere initiale Aufgabe. Wir machen auch Auftragsforschung, natürlich. Aber wir gehen nicht in den Wettbewerb klassisch zu den Unternehmen hier vor Ort. Das ist auch nicht das Ziel. Im Gegenteil, wir verweisen dann auch häufig an Unternehmen, die das eben dann umsetzen. Wir sind manchmal so ein, ja, ich sag mal so ein Enabler an einer Stelle, wo man noch gar nicht weiß, wo man ansetzen soll oder wen man vielleicht braucht. Da machen wir vielleicht eine Machbarkeitsstudie oder Ähnliches, dass wir überhaupt erstmal schauen, was geht. Wir versuchen, einen Weg aufzuzeigen, auch für eben Unternehmen, um dann gegebenenfalls Partner heranzuholen. Also ein Beispiel, ich bin ja selber im ERP-Umfeld tätig. Und ja, ich wurde auch immer mal angefragt, ob ich nicht eine ERP-Einführung machen kann. So, dafür gibt es aber tolle Unternehmen, auch hier in der Region, die das machen. Und natürlich könnte ich das tun, aber ich sag mal, ich habe A, noch andere Aufgaben und B, ist es nicht unser Ziel, in Konkurrenz zu gehen und Unternehmensberatung klassisch zu machen. Mhm. Unsere Aufgabe ist Transfer. Das machen wir gerne. Und Aufzeigen von Möglichkeiten, dafür haben wir auch Projekte und Institutionen wie das Mittelstandszentrum beispielsweise oder Growth, wo wir eben genau sowas eben auch näher bringen, damit wir erstmal Hemmschwellen abbauen und vielleicht auch gegenüber Technologien wie KI oder eben auch Cloud Computing in der Vergangenheit.
Ja, Hemmschwellen abbauen ist, glaube ich, auch für die nähere Zukunft ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben ja das eben schon mal am Aetna-Projekt kurz angerissen und am BIM-Projekt, also es gibt Unternehmen, die da sehr wissbegierig sind, das einsetzen wollen. Es gibt andere, die sagen, mit meinen Zulieferern funktioniert das alles nicht, die machen das nicht. Da ist, also da muss man schon erstmal, sagen wir mal, informieren und Vertrauen aufbauen. Aber Hochschule ist ja etwas, was immer mit Zukunft zu tun hat. Also wenn ihr forscht, forscht ihr nicht in der Vergangenheit, wie ein Historiker, ihr forscht, was ist in der Zukunft, was brauchen wir in der Zukunft, was kann sinnvoll sein oder notwendig werden. Und die Grafschaft fühlt sich ja immer sehr als Region, die sich immer mal wieder neu erfinden musste und auch immer wieder neu erfinden muss. Wir sind alle so stolz darauf, dass wir diesen den Wandel von der Textilregion zur Dienstleistungs- und mittelständischen Produktionsgesellschaft hier geschafft haben. Aber wir stehen ja alle nicht nur in der Grafschaft, gerade wieder so an der Schwelle zu einer ganz neuen Strukturveränderung. Und die wird schleichender erfolgen als das Ende der Textilära, aber die wird nicht minder einschneidend sein. Also ich meine, künstliche Intelligenz und Digitalisierung werden ja unsere gesamte Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft in den nächsten Jahren radikal verändern. Das haben noch nicht alle gemerkt, aber wir sind schon damit angefangen eigentlich. Mhm. Ne? Und da stellt sich ja für so eine Region die Frage, und ich nehme auch an für so eine Hochschule die Frage, wo liegen denn eigentlich unsere Zukunftschancen?
Ja, ich glaube, es ist schon so, dass wir hier viel Bewährtes haben, was wir eben auch weiter tun sollten. Das sollen wir nicht lassen, aber wir dürfen natürlich das andere nicht aus den Augen verlieren. Das Ganze bedarf ein bisschen Strategie, also Digitalisierung und KI um jeden Preis bitte auch nicht. Aber auf der anderen Seite, es geht auch nicht mehr weg. Mhm. Ja, also wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen immer ein Maß finden. Ein Maß, was passt. Eine Kollegin erzählte mir gestern Abend noch, die ist im Bereich Energiewirtschaft, die war unterrichtet sie. Und sie war gestern in einer Tischlerei mit ihren Studierenden in Bentheim und entwickelt jetzt ein Energiemanagement-Konzept für diese Tischlerei. Das sind wunderbare Formate. Also das ist noch nicht mal KI und Digitalisierung in erster Linie, sondern das ist auch etwas, was ganz dringend und notwendig ist, damit wir hier auch resilient sind. Wir sind ja auch in einer Grenzregion. Auch diese Grenzregion bietet viel Potenzial. Wir von der Hochschule haben allein aktuell 3 Interreg-Projekte, wo wir mit den Niederlanden zusammenarbeiten, wo wir Pilotprojekte machen, wo ein Unternehmen in den Niederlanden ist, ein Unternehmen hier. Auch da sind die Grafschaft-Unternehmen alle herzlich eingeladen, mit Aufgabenstellungen auf uns zu kommen und sich als Pilotprojekt zu bewerben in diesem Bereich. Da geht es häufig um so Fragestellungen, wie löse ich das denn mit der KI oder der Digitalisierung? Das ist schon wichtig. Also Gemeinschaften müssen wir halt schauen, dass wir dieses Thema Mobilität, Internet und so weiter, dass wir das gewuppt kriegen. Und das kriegen wir auch nur gemeinschaftlich hin. Das ist auch jetzt kein Einzelproblem, damit wir hier die Anschlussfähigkeit sichern. Wir haben hier einen ganz tollen Lebensraum in diesen Regionen und das dürften wir auch deutlich machen nach außen. Und von daher haben wir hier viele Möglichkeiten, auch ja in der Zukunft weiter zu wirken. Ja.
Ja, das hat ja ganz praktische Auswirkungen. Also mal ganz simpel gesagt, vor 10 Jahren ist ja die Erkenntnis gereift, dass man bei der Erschließung eines neuen Industriegebiets nicht nur eine Stromleitung legen muss und damals wichtig eine Erdgasleitung, sondern dass da ein Glasfaserkabel hingehört.
Zum Beispiel.
Heute ist das Glasfaserkabel manchmal in der Leistung schon gar nicht mehr ausreichend. Die Mobilfunkgeschichte ist noch ein ganz anderes Thema. Möchten wir jetzt lieber nicht drüber sprechen, sonst reden wir noch 2 Stunden. Energieversorgung ist ein ganz wesentliches Thema und das ist sicherlich, Strom ist ja wahnsinnig der Bedarf gestiegen. Also vieles, was erst vor 15, 20 Jahren installiert worden ist, reicht heute gar nicht mehr aus. Nicht? Hier die örtlichen Versorgungswerke, die müssen zig Millionen investieren, um überhaupt neue Trafos zu bauen. Mhm. Manche Firmen profitieren davon, manche Firmen klagen, dass sie eine Maschine nicht anschließen können, weil die Leistung gar nicht ausreicht für die Maschine. Jetzt diskutieren wir hier immer über Wasserstofftechnologie, die gibt es, aber alles nicht so ganz einfach, nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also in Lingen, die dortigen Experten sagen, vor 2035 wird da gar nichts marktwirtschaftlich Verwertbares bei rauskommen. Ja, und für mich ist immer so die Frage, wie müssen wir denn jetzt Weichen stellen, um nicht zur Billiglohnwerkbank zu verkommen? Wo müssen wir, in welchen Bereichen müssen wir gerade auch die Technologien mehr fördern, an der ihr mit eurer Hochschule forscht?
Ja, also das ist tatsächlich Bildung, ne? Ich glaube, da ist mit diesem Projekt CBB ist da so ein Meilenstein gelegt worden, um eben zu schauen, okay, da wird keiner abgehängt. Da geht es ja auch ganz viel um Integration, wie kann ich diese neuen Aspekte sehr früh schon in Bildung verankern, so dass eben das hier nicht im Entwicklungsbereich ist oder so, sondern dass wir einfach dem Stand der Zeit sind. Der Wasserstoff, an dem arbeiten wir natürlich auch. Das ist ganz klar. Die Hochschule profiliert sich da gerade. Wir schreiben gerade eine Professur da aus. Wir haben die gerade gestaltet. Wir haben einen Innovationsantrag für ein Labor gestellt mit der Region, um eben auch dort in der Ausbildung entsprechende Grundlagen zu schaffen, damit eben auch hier das Fachpersonal vor Ort ausgebildet werden kann und hier auch dann entsprechend tätig werden kann. Anwendungsszenarien sind ganz wichtig, Geschäftsmodelle müssen da entstehen und der Energiemix für Gewerbegebiete ist ja auch spannend. Ja. Es ist ja auch nicht nur Wasserstoff. Klar, wir haben jetzt diese Endstücke, das ist wunderbar, die 12, das ist eine Infrastruktur, die ist fantastisch, die reicht ja bis hierher, aber klar wird es auch nicht nur diese eine Technologie sein, sondern es wird auch Solar, es wird Photovoltaik, es wird Wind sein. Also, und da müssen wir immer gut schauen. Da sind Kollegen von mir Experten drin tatsächlich, sind auch ja viel hier vor Ort, wie gesagt, um das genau da zu unterstützen, wie man in der Kombination der angesiedelten Unternehmen das regeln kann. Und gleichzeitig brauchen wir diese Fachkräfte. Das ist, wir haben einen Fachkräftemangel. Und das nicht nur im technischen Bereich. Das ist eine Region, die sehr technisch ist. Das haben wir eben auch schon gehört. Wir haben auch eine Dienstleistung, wir haben viel Produktion. Aber wir haben auch das Gesundheitsthema. Das dürfen wir nicht ganz aus den Augen verlieren. Ja, wir sind hier eine ländliche Region. Wir brauchen eine Gesundheitsversorgung auf Dauer. Auch das Thema werden wir alle nur gemeinsam lösen können. Das ist ja auch ein Anliegen auch von den Schulen hier vor Ort. Da arbeiten wir auch in dem Bereich zusammen. Wir sind die Gesundheitsregion Euregio, wirkt hier in der Grafschaft wie auch im Emsland. Da sind wir ebenfalls Partner drin als Hochschule. Wir haben 2 Studiengänge dazu aufgebaut, um möglichst dort auch qualifiziertes Personal mit zu schaffen.
Forscht ihr auch am Thema, großem Themenkomplex Digitalisierung im Gesundheitswesen?
Ja. Ja, auch das. Also wir haben ja ein eigenes Labor für, im Bereich Pflege und Gesundheitsversorgung. Mhm. Wir haben einmal den Studiengang Multiprofessionelle Gesundheitsversorgung, wo es eben genau darum geht, wie können auch Professionen zusammenarbeiten, also nicht nur singulär, sondern auch sowas wie soziale Arbeit und medizinischer Bereich zusammen, weil viele Krankheiten haben nämlich nicht nur eine Perspektive, sondern sind multiperspektivisch. Und da muss man dann eben auch übergreifend zusammenarbeiten. Das ist ein Modellstudiengang der Region, worauf wir sehr stolz sind, weil das eine völlig andere Berufsbilder hervorbringt. Genau, aber auch eben Pflege und auch in der Pflege, in unserem Pflegelabor sieht man das ganz, ganz gut, wie wir dort schon versuchen, mit Digitalisierung zu unterstützen. Ja.
Also in Asien gibt es ja sogar schon sehr stark den Trend, so humanoide Roboter einzusetzen in der Pflege, ne? Oder in sonstigen Servicearbeiten.
Genau.
Ist das auch bei euch ein Thema?
Ja, wir beschäftigen uns natürlich damit. Also Service-Roboter ist ganz, ganz relativ einfach, sage ich mal so. Die können zum Beispiel eben mit dem Pflegepersonal mitfahren. Da können Medikamente drauf sein, Verbandsmaterial, ähnliches. Das kann zum Beispiel sehr sinnvoll sein in Demenzheimen, ja, damit niemand, der... Man kennt ja diesen klassischen Wagen, wo die Medikamente dann drauf sind, dass der nicht vor der Tür steht und irgendjemand, der nicht mehr ganz genau weiß, wo er ist, jetzt irgendwie die falschen rosanen Pillen dort sich einfach mopst, weil er die gar so hübsch findet. Und deswegen haben die häufig auf Tabletts tatsächlich mittlerweile. Aber so ein, da gibt es kleine Roboter, die können mitfahren. Das ist zum Beispiel sehr, sehr niedrigschwellig. Humanoide sind in der Testung, auch gerade was jetzt Hebearbeiten betrifft. Die Pflege ist ja manchmal auch leider ein körperlich sehr anspruchsvoller Beruf.
Ja.
Und ja, da überlegen wir auch gerade auch zusammen hier mit den Schulen und auch Roboterfabrik und ähnliches, ob das etwas ist, wo wir jetzt gerade unterstützen können. Ja, ist natürlich mit einem gewissen Investitionsvolumen immer verbunden. Auch diese Humanoiden sind nicht ganz günstig. Und man muss auch die richtigen finden, weil der Markt, der wächst gerade sehr, sehr, sehr stark. Und es geht ja auch ein bisschen um Akzeptanz. Es gibt auch Humanoiden, die sind ein bisschen gruselig.
Siehst du denn auch Defizite, wo du sagst, da müssen wir als Hochschule noch viel besser werden, viel mehr tun?
Ja, deswegen bin ich ja auch heute hier. Also man weiß manchmal gar nicht so sehr, was wir alles machen. Also das ist tatsächlich ein Punkt. Ich habe ja noch so ein Herzensthema, das ist Berufsorientierung beispielsweise. Und da geht es nicht nur um Studienorientierung, das machen wir sowieso, das ist unser, ist unsere Aufgabe, sondern Berufsorientierung für junge Leute, um eben jungen Menschen aufzuzeigen, was sind Berufsbilder oder Wege und welche Unternehmen gibt es in der Region. Da haben wir verschiedene Formate entwickelt, auch mit Schulen zusammen. Und ein Punkt, der dabei auffiel, ist, dass uns teilweise auch Lehrkräfte aus Schulen und so gar nicht kannten. So, und wie kann denn irgendeine Lehrkraft auf uns verweisen als Hochschule, wenn sie uns gar nicht, also noch nie auf unserem Gelände waren und uns gar nicht kennen? So, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich jetzt auch dran arbeite, dass wir einfach in der Region bekannter werden. Und auch, ja, jetzt wegen auch hier in der Grafschaft natürlich, wir sind die Hochschule vor der Tür. Natürlich steht der Hochschule Osnabrück drauf, aber wir sind der Campus Lingen. Und das ist nur 20 Minuten weg im Prinzip. Wir haben eine tolle Busanbindung.
Ja, da hat sich ja auch das Bewusstsein ein bisschen verändert. Also in der Anfangsphase des Campus Lingen, damals hieß ja noch gar nicht Campus, da gab es ja so eine gewisse, wie soll man das sagen, Städtekonkurrenz. Also die Lingner haben jetzt eine Hochschule, wir müssen jetzt in Nordhorn auch eine haben. Gott sei Dank ist das ja überwunden. Heute sagt man Gott sei Dank, dass die in Lingen eine haben, da können wir auch von profitieren. Ja. Aber das ist ja keine Einbahnstraße, sondern wie du sagst, da muss die Hochschule natürlich auch klar machen, dass sie nicht nur die Lingener Hochschule ist, sondern dass sie für die gesamte Region steht. Und in Zeiten des demografischen Wandels, also sozusagen die Zielgruppe wird kleiner, da muss man vielleicht dann noch mehr tun, nicht?
Ja, deswegen bringen wir uns ja auch ein in solche Projekte wie CBB oder auch hier Zukunftsregion Ems-Vechte ist ein ganz wichtiger Part, wo wir alle auch zusammen an einem Tisch sitzen. Das ist ja für Emsland und Grafschaft, wo wir eben auch tolle Projekte gemeinsam schließen. Ich bin da selber auch mit drin, bin immer wieder fasziniert, weil wie wir auf Kleinstebenen also Projekte schaffen können, die wirklich strukturell etwas bewirken. Das, ja, wir haben ja da einiges gesehen in letzter Zeit, ob das Digitalgeschichten sind oder im Bereich Pflege oder Gesundheit. Da kann man nochmal, das ist eine tolle Möglichkeit, also wo wir wirklich auch grenzübergreifend, ja, gibt ja keine wirkliche Grenze an der Stelle, aber zusammenarbeiten.
Und die Forschungsprojekte, die ihr so macht, finden wir die in 5 oder in 10 Jahren hier in den Grafschafter Unternehmen wieder?
Ja, das hoffe ich doch. Also beispielsweise ein Kollege von mir war gerade beim NDR im Fernsehen. Das kann man auch noch online finden, den Beitrag. Die sortieren Altkleidung mit einem Unternehmen aus Haaren, ohne das jetzt zu nennen. Und ein Cobot wird eingesetzt, ein Roboter, um Kleidung zu identifizieren, auf Basis eines KI-Modells natürlich. Und dann eben zu sortieren, wie gut ist das, welchen Zustand hat das, wie kann man das aufbereiten und ähnliches. Das sind so Projekte, natürlich, und die kann man auch übertragen auf andere Bereiche. Also gerade in diesem Cobot-Bereich sind unheimlich viele Anwendungsszenarien, auch fürs Handwerk beispielsweise. Das sind nicht nur die großen Maschinenbauer, für die das interessant ist.
Mhm. Also auch aufs Handwerk.
Auch aufs Handwerk.
Denn aus dem Handwerk kommt ja ans Bildungssystem immer so der Vorwurf, ja, allen Schulabgängern wird erstmal zu einem Hochschulstudium geraten. Viele sind gar nicht geeignet, die wären für einen handwerklichen Beruf viel geeigneter. Und die studieren erstmal 3 Semester und stellen dann fest, ach, ist doch nicht so gut für mich. Und dann sind sie schon so alt und sollen dann noch umschulen aufs Handwerk. Diese Gleichwertigkeit ist ja wichtig, aber sie muss ja auch von beiden Seiten gelebt werden.
Ja, also es ist halt auch nicht jeder geeignet für ein Hochschulstudium. Das ist so. Das muss auch nicht der einzige Bildungsweg sein. Das kann auch, später kann man ja auch noch anschließen, wenn man feststellt, dass einen dieser Beruf doch vielleicht nicht ausfüllt oder man noch was anderes machen will. Wir haben auch Weiterbildungsstudiengänge. Auch das ist möglich. Also in Zukunft wird da wahrscheinlich auch im Bereich überhaupt Zertifizierung und so noch einiges passieren, dass einfach das normale Berufsleben auch erweitert, ohne dass man jetzt ein ganzes Studium machen muss. Das ist ja auch noch ein Punkt, ja. Und wir bieten ja jetzt auch schon einiges an, wenn wir sagen Transfer, dann haben wir auch Projekte, wo wir beispielsweise, ich habe KI-Trainer, die im Prinzip auch für Unternehmen regelmäßig kostenlose Veranstaltungen anbieten, um einfach mal Grundschulungen zu machen oder bestimmte Thematiken kennenzulernen, wenn man da reinschnuppern will, um einen Anfang zu kriegen, bis hin zu einem Qualifizierungsprogramm, das über 7 Wochen läuft.
Und wenn jetzt ein Lehrer eurer Hochschule gar nicht kennt hier aus der Region oder wenn ein junger Mensch denkt, ja, ist das eigentlich was für mich, was machen die da in Lingen studieren, ist das nicht was, was für mich gar nicht in Frage kommt, kann er sich an euch wenden?
Jederzeit. Wir haben verschiedene Formate. Also unser größtes ist, glaube ich, der Studieninformationstag. Der ist jetzt Ende Mai am 28.05. Da lade ich schon herzlich zu ein.
Also unbedingt hingehen. Ich war schon mal da.
Unbedingt, genau. Und ansonsten kann man sich aber auch jederzeit an die Hochschule selber wenden. Wir haben ein Dekanat, da kann man anrufen. Und wir haben zum Beispiel auch Schnuppertage. Also wir haben öfter mal Schüler, die einfach nur mal 2-3 Tage mitlaufen. Das sind so Buddy-Programme. Das kann zum Beispiel in schulischen Ferien passieren, die ja nicht unbedingt deckungsgleich mit unseren sind. Das kann aber auch an Nachmittagen stattfinden. Wir bieten MINT-Wochen an, die auch nachmittags außerhalb der Schulzeit stattfinden. Wir haben also jetzt zum Beispiel auch eine Praktikantin demnächst im Bereich Wirtschaftsinformatik. Wir bieten was zum Zukunftstag an. Also wir haben verschiedenste Formate, die auch zu unterschiedlichsten Altersgruppen passen. Ach so, jetzt habe ich mein wichtigstes. Mein Kindercampus habe ich vergessen. Das für die ganz Kleinen. Ja, also da können bis zu 90 Kinder werden. Demnächst wieder wird das neue Programm vorgestellt. 2 im Sommersemester, 2 im Winter sind herzlich eingeladen. Schon ab 8 Jahre, 8 bis 12 Jahre mal einmal in die Hochschule zu schnuppern. Und letztens hatte ich den ersten Studierenden, der schon mal einmal im ersten Kindercampus ungefähr war und ach, der jetzt bei uns studiert. Und das ist natürlich so eine Erfolgsstory, da denke ich so, ja.
Das ist doch wunderschön. Also die Hochschule vor der Tür, die ist nicht im Elfenbeinturm, sondern die ist ganz nahbar und man kann sie sich angucken und kann da vieles lernen, wenn man möchte. Ja, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank an meine Gesprächspartnerin, Frau Dr. Liane Haag, toll. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie doch gerne Chefsachen in Ihrer Podcast-App. Neue Episoden erscheinen alle 4 Wochen auf GN Online und überall da, wo es Podcasts gibt. Also hören Sie gerne wieder rein bei Chefsachen und damit tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masseling.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.